Ja, hallo zusammen. Wir haben eine Sonderserie gestartet letztes Mal mit Folge 1, heute mit Folge 2 mit Julia und Christian von der Rechtsanwaltskanzlei Lüg und Petzold. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr wieder da seid.
Hallo.
Hallo Christian.
Peter und ich, ja, freuen uns schon auf das Gespräch nach der letzten Episode. Also wer es nicht gehört hat, einfach mal reinhören. Bevor wir aber nochmal tiefer in das nächste Thema einsteigen und den Ball vom letzten Mal aufgreifen, gebt uns ganz kurz nochmal, wenn es jemand nicht gehört hat, ein, zwei Sätze zu euch und zur Kanzlei, damit jeder das ein bisschen einordnen kann und vielleicht auch noch einen Satz, warum wir diese Sonderfolge, diese Sonderepisoden mit euch machen.
Ja,
und machen wir wieder Ladies First, gell, so wie das letzte Mal.
Sehr gut, dankeschön. Genau, Ladies First ist das Stichwort. Also unsere Kanzlei hat einen hohen weiblichen Anteil, würde man sagen, so knapp 80%. Frauen arbeiten bei uns und das Frausein oder nicht ist nicht das Kriterium. Wir rekurrieren die Leute nach dem Grundsatz der besten Auslese, also die Qualifikation ist entscheidend. Aber es ist eben schön, dass es hier so viele junge Frauen gibt, die einfach was beitragen können. Und was wir auch schon letztes Mal gesagt haben, wir sind alle, und das eint uns, Visionäre im Gesundheitsrecht. Und auch wenn das abgedroschen klingt, so das Wort Visionär, ist ja teilweise inflationär gebraucht. Wir denken halt einfach in die Zukunft gerichtet und was auch immer im Gesundheitsmarkt an Neuem passiert, wir sehen das grundsätzlich erstmal nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Ach so, und genau, warum braucht es diesen Podcast? Wenn ich es mal ganz ketzerisch sagen darf, es gibt wirklich eine Menge schlechte Podcasts, in denen Juristen zu Wort kommen. Und Chris und ich haben uns fest vorgenommen, das jetzt hier heute und in der Zukunft zu ändern.
Man muss ja auch nur besser sein als der Schlechteste, dann ist man quasi nicht mehr der Schlechteste. Nein, also genau, es ist so, wie das die Julia gerade gesagt hat, wir wollen einfach so ein bisschen Vorreiter sein. Wir finden diese Startup-Szene sehr interessant. Das passt einfach zu unserer Beratungspraxis, weil das ist das, was wir tagtäglich machen. Und gerade in diesem ganzen, ich sag mal, MedTech-Bereich, telemedizinischen Bereich, Stichwort Fernbehandlungsverboten, all die Themen, die wir noch ansprechen werden in Zukunft, die werden ja von Juristen oder ich sag mal insbesondere von der Rechtsprechung eher restriktiv gehandhabt. Und da ist unser Ziel, dass wir eben durch den Podcast mehr zu dieser Öffentlichkeitsakzeptanz beitragen und so ein bisschen ein Verständnis dafür schaffen, wie die Gesundheitsversorgung aussehen kann oder eben wird unter rechtlichen Gesichtspunkten in den nächsten Jahren.
Ja, und genau das wollen wir ja auch in den nächsten Episoden so ein bisschen beleuchten. Also wir haben uns ja viele spannende Themen mitgenommen, die halt auch super wichtig sind, wenn man gerade mal loslegen möchte und vielleicht auch noch nicht an alles gedacht hat. Das hatten wir ja in der letzten Episode auch so ein bisschen angesprochen. Besser früher sich da Unterstützung auch zur Hand zu nehmen, als dann erst drauf zu reagieren, wenn das Kind ja schon im Brunnen gefallen ist. Und wir hatten letzte Episode darüber gesprochen oder zumindest ein bisschen angerissen, das Thema DIGA, DIPA. Und in dieser Episode wollen wir da nochmal vertieft drauf eingehen. Also es geht heute um Medizinproduktrecht, um Gesundheits-Apps und Co. Und wir wollen heute natürlich schauen, wie können wir das als junges Startup oder als innovatives Unternehmen, was eben in diesem Bereich starten möchte, am besten angehen. Welche Entwicklungen und Herausforderungen seht ihr ja im DIGA-V insbesondere jetzt? Lasst uns da mal mit einsteigen.
Ja, vielleicht um so den Anfang mal zu machen. Ich erzähle einfach so ein bisschen aus der Beratungspraxis, weil wir gerade, wenn wir am Anfang stehen und Gründer beraten, dann stellt sich die Frage, sollen wir jetzt in diese wirklichen, in den DIGA-Bereich rein oder sollen wir das außerhalb in den Selbstzahlermarkt reingehen? Da muss man ja schon sagen, dass wir in Deutschland, dass wir so eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. Also, dass jetzt der Arzt digitale Gesundheitsanwendung auf Rezept verschreiben kann, beziehungsweise zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist ja so schon ein Novum. Darüber hatten wir das letzte Mal schon gesprochen. Ja, deshalb, das ist ja erstmal per se was wirklich sehr, sehr Gutes. Und wenn man sich dann anschaut, was ist denn eine digitale Gesundheitsanwendung? Dann kann die Julia da gleich noch ein bisschen mehr einsteigen. Eins vorab, es muss sich immer bei der digitalen Gesundheitsanwendung um ein Medizinprodukt handeln. Ja, deshalb hat man relativ früh am Anfang, also letztlich gleich zu Beginn die Fragestellung, ist das, was ich hier entwickelt habe, ist das überhaupt ein Medizinprodukt oder ist das kein Medizinprodukt? Und um einfach so eine Einordnung zu geben, das Medizinprodukterecht, das wurde umfassend geändert. Ja, also es gab früher das deutsche Medizinproduktegesetz und mittlerweile ist das alles europaweit harmonisiert durch die Medical Device Regulation, durch die MDR, die jetzt letztlich in allen EU-Ländern gilt. Mittlerweile schon, die war in Kraft Das war so, ich glaube, das war der 26. Mai 21 und wurde dann nochmal verschoben. Den ganz genauen Zeitpunkt weiß ich gar nicht mehr genau, aber es ist schon seit mindestens 4 Jahren jetzt am Markt aktuell. Ja, und es hat sich schon einiges geändert tatsächlich. Die Klassifizierungen wurden neu vorgenommen. Man kann es so ein bisschen runterbrechen darauf, dass sich im Grundsatz die Normen deutlich erweitert haben. Ja, es wurden viel mehr Regelungen, die Klassifizierungen wurden eher verschärft und im Hinblick auf die ganzen Tech-Startups ist jetzt eben auch noch das Thema, dass auch eine Software Medizinprodukt sein kann. Und wenn man jetzt über das ganz normale Medizinprodukterecht und die ganz normalen Medizinprodukteklassen mal spricht, dann stellt man sich chirurgische Instrumente vor oder Rollstühle, Gehhilfen, Sehhilfen etc. Ja, und dann geht es so in die implantierbaren Produkte rein. Und letztlich, das ist so eine Gefahrenabwägung. Ja, je gefährlicher das Medizinprodukt ist, desto höher ist dann quasi die Klasse. Und darüber können wir einfach ein bisschen regeln oder reden. Für den Softwarebereich ist tatsächlich so diese Klasse 2a das Entscheidende. Und für Startups ist das am Anfang deshalb eine wichtige Weichenstellung, weil wenn man jetzt die Medizinprodukte Klasse 1 überschreitet, also man höher als 1 geht, ja, und das ist man eben, wenn man eine Software hat, kann das mitunter schnell passieren. Dann muss man einen gewissen Zertifizierungsprozess durchlaufen, man braucht eine CE-Kennzeichen durch eine anerkannte Stelle, sowas wie der TÜV zum Beispiel, ja, und dann stellt sich die Frage, welche benannte Stelle nehme ich denn überhaupt, also diese Notified Bodies, welche nehme ich denn, welche kennen sich gegebenenfalls mit DIGAS besser aus, welche hat das schon ein paar Mal gemacht, wie teuer wird das, brauche ich ein QM-System, also das sind so Fragen, die sich am Anfang der Gründer stellen muss, das Startup, in welche Richtung will ich, und da vielleicht noch ein Satz zum Ende, es kommt maßgeblich auf die Zweckbestimmung an, die der Hersteller dem Medizinprodukt gibt. Ja, und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man sich am Anfang als Startup hinsetzt und fragt, was will ich mit meinem Medizinprodukt oder mit meinem, ich sag mal, mit meiner App eigentlich erreichen? Ja, will ich gewisse Diagnosen liefern? Will ich nur medizinische Daten sammeln? Was will ich konkret erreichen? Was soll der medizinische Zweck sein? Und das macht tatsächlich Sinn, das am Anfang so früh wie möglich auch zu verschriftlichen, auch gleich in die Finanzierungsrunden mit reinzunehmen, weil jeder, der sich in dem Healthcare-Bereich ein bisschen auskennt, der wird da relativ früh einen Fokus drauf legen und auch gucken, haben die sich damit Gedanken gemacht oder darüber Gedanken gemacht. Und das ist so ein Punkt, den wir tatsächlich den Gründern mitgeben, dass wir sagen, macht euch so früh wie möglich über die Zweckbestimmung Gedanken, formuliert die idealerweise, macht das schriftlich, macht euch da wirklich, nehmt euch Zeit und verschriftlicht das, dass klar ist, wofür ihr das Medizinprodukt oder die App einsetzen wollt. Ja.
Du hast jetzt auch das Thema Risikoklassen und auch dieser wichtige Blick am Anfang, wo geht die Reise hin, um sich da auch Hilfe zu holen, angesprochen. Und jetzt gab es ja in der Vergangenheit, also in der kurzen Vergangenheit, gab es ja die Erweiterung auf die Risikoklasse 2b. Kannst du da vielleicht oder könnt ihr da nochmal einen Einblick geben, was zum einen da für neue Herausforderungen jetzt für die Teams entstanden sind, beziehungsweise wo eine Herausforderung ist ja meistens auch eine Chance. Also welche Chance tut sich auch auf durch die neue Risikoklasse in dem Kontext?
Ja, gerne. Also nach der maßgeblichen Klassifizierungsregel 11 der Anlage 8 aus der EU-Verordnung ist es eben so, dass Medizinprodukte der Klasse 2b zugeordnet werden können, wenn sie eben auch möglicherweise eine schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands oder im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen können. Also wir sprechen hier schon über potenziell gefährliche Dinge, also zum Beispiel im Bereich der Messung von Vitalparametern oder ähnlichem, wenn da eben möglicherweise Datenlecks sind oder falsche Daten übermittelt werden, die dann eben im schlimmsten Fall halt auch lebensgefährlich sein können. Das heißt, wir sind in einem hohen Gefahrenpotenzial unterwegs. Das ist so ein bisschen das Gefährliche oder das, was man eben gut absichern muss. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine große Chance, dass man diese Klasse jetzt erschließt für die Hersteller. Im Blick haben muss man natürlich immer, und das wird ja teilweise auch grundsätzlich oder wurde grundsätzlich angegriffen, dass die DIGA weiterhin ein Tool in der Hand des Patienten ist. Und das war ja so ein bisschen auch die Gretchenfrage, geht es überhaupt bei der Klasse 2b, dass wir das rausgeben und sozusagen der Patient dann Herr der Daten oder ähnliches ist, denn das ist natürlich ein Szenario, das entstehen kann, Stichwort Cybersicherheitslücke, wenn natürlich die DIGA dann auf dem patienteneigenen Endgerät genutzt wird und da vielleicht nicht regelmäßig Antivirenprogramme gespielt werden oder ähnliches. Insofern ist da natürlich schon gewisses Gefahrenpotenzial, weil wir ja die DIGA gedacht haben als ein Produkt in der Hand eines medizinischen Laien. Und das ist eben halt nicht die Verantwortung des Arztes, sondern das ist wirklich der Patient. Und das ist eben gerade jetzt im Bereich Homecare, Nachsorge über Telemedizin oder so ein bisschen die Herausforderung. Wir müssen aber auch ganz klar, und das will ich an der Stelle wirklich auch nochmal sagen, bedenken, dass natürlich durch dieses sehr langwierige Verfahren, also angefangen von der Frage, welche Risikoklasse bin ich denn eigentlich? Ich meine, da hat man nie zu 100% Rechtssicherheit. Also wenn man beim BfArM Anfragen stellt, werden die entweder sehr verschleppt oder gar nicht bearbeitet. Ansonsten, wenn es dann tatsächlich mal in einem Gerichtsverfahren zu klären wäre, was wir jetzt ja letztes Jahr bei der Manostik gesehen haben, dann muss das Gericht eben möglicherweise mit Sachverständigengutachten oder ähnlichem arbeiten. Also der Hersteller hat natürlich da nie die 1000%ige Sicherheit, auch selbst in der richtigen Klasse gelandet zu sein. Klammer auf, und da werden wir gleich nochmal drauf kommen bei Dermanostik, wenn es denn überhaupt ein Medizinprodukt ist. Ja, das war ja auch diese ganz spannende Frage in dem Dermanostik-Urteil, das ja wegweisend ist, ob das überhaupt ein Medizinprodukt ist. Und dann in einem zweiten Step zu schauen, in welcher Klasse bewege ich mich überhaupt und welche Anforderungen muss ich erfüllen.
Bevor wir auf das Urteil zu sprechen kommen, wenn ich jetzt aus der Startup-Sicht vielleicht das Ganze denke, jetzt hast du ja gesagt, das ist ja eine gewisse Gretchenfrage dabei, wenn man das eben so gestalten möchte, dass das eigentlich in der Hand des medizinischen Laien liegt. Wie kann ich mich als Startup oder als Hersteller insgesamt denn in diese Lage versetzen, dass ich das mitdenke? Also ich stelle mir das gerade ganz praxisnah, die Frage, wie kann man sich das dann so denken in dem Geschäftsmodell, dass das einigermaßen sichergestellt ist?
Das ist tatsächlich, also das, was die Julia gesagt hat, das ist vollkommen richtig. Ne? Dass wir jetzt bei dem BfArM vor einigen Jahren konnten wir da noch Anfragen stellen. Mittlerweile ist das so, das dauert einfach zu lange, das ist jetzt nicht mehr wirklich praktikabel. Man kann das in einem ganz frühen Stadium machen, dann machen wir das manchmal noch. Ja, wenn man wirklich früh konsultiert wird, deshalb sind wir auch bei den Startup-Verbänden etc. mit aktiv, weil das ist eben ein Tool, der Prozess dauert sowieso schon lange. Ja, und dann kann man tatsächlich, wenn man das frühzeitig anstößt, hat man auch keine Zeitnot. Nur das macht jetzt keinen Sinn, damit zu starten, wenn schon mal eine Finanzierungsrunde gelaufen ist und letztlich auch schon verschiedene Player mit an Bord sind, dann dauert das denen einfach zu lange. Ja, deshalb muss man halt schauen, wann man die einzelnen Steps angeht. Und losgelöst von dem Urteil stellt sich halt dann tatsächlich die Frage, will ich diesen ganzen Prozess auf mich nehmen oder gehe ich vielleicht gleich in den Selbstzahlerbereich rein? Ja, wo eben Apps entwickelt werden, Gesundheits-Apps, die dann außerhalb, ich sag mal, der GKV laufen, ja, sondern die der Patient einfach selbst bezahlen muss. So. Letztlich ist es so, immer eine große Unterscheidung zwischen GKV und PKV. Im zahnärztlichen Bereich ist der Patient ja daran gewöhnt, dass er Privatanteile bezahlt, Privatrechnung bekommt. Im humanmedizinischen Bereich ist das noch nicht so. Ja, da ist aus Sicht des Patienten oftmals so eine 100% Servicequalität, dass die Kasse letztlich alles übernimmt. Nur für die Startups ist das eine ganz entscheidende Frage, weil natürlich der GKV-Bereich ist der weit überwiegende Teil, bei dem die Menschen versichert sind. So, jetzt gibt es immer die Frage Bürgerversicherung etc. Sind wir aktuell noch nicht so weit, da irgendwie sprachfähig zu sein? Aktuell haben wir dieses Modell zwischen PKV und GKV. Ja, deshalb kann man den Startups aktuell tatsächlich raten, sich zu überlegen, in welchem Bereich will ich denn hinein, wohlwissend, der ganze Prozess im DIGA-Bereich, also rein auf den gesetzlichen Gesundheitsmarkt, auf den gesetzlichen Krankenversicherungsbereich, weil diese ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen, die Vorschriften, die stehen ja alle im Sozialgesetzbuch 5. Ja, und das ist eben das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung. Bedeutet, wenn man außerhalb dieses DIGA-Prozesses geht und dann auch eben nicht vom Arzt verschrieben werden kann, dann ist man im Selbstzahler-Privatzahler-Bereich und das ist auch ein lukratives Geschäftsmodell. Ja, klar ist da die Konkurrenz höher, die Wettbewerbsfähigkeit höher, nur im Zweifel natürlich mit deutlich weniger Kosten verbunden. Ja, und da hat man dann oftmals die die Frage, ist das noch ein Lifestyle-Produkt? Geht das in die medizinische Schiene rein? Deshalb wieder die Zweckbestimmung sehr, sehr wichtig. Ja, und dann die Frage zu stellen, was will ich mit meiner App erreichen? Ja, also das ist so die, das ist tatsächlich die wichtigste Frage, die wir den Startups am Anfang stellen. Natürlich können die das noch nicht final beantworten, aber die müssen ja so eine grobe Richtschnur haben, wo die Reise hingehen soll.
Du hast aus meiner Sicht sehr spannenden Punkt gerade angesprochen. Einmal der Selbstzahlermarkt, einmal der Digamarkt. Dazwischen gibt es ja immer noch die Lösung, weil du hast jetzt die gesetzlichen Kassen ja auch angesprochen oder generell PKV, GKV. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, über die Kassen, über das SGB-5 sogenannte integrierte Versorgungsverträge zu machen. Könnte das auch eine Alternative sein? Habt ihr das dann in der Beratung auch auf dem Schirm, wo ihr einfach sagt, okay, pass auf, überleg, geh doch mal einen Zwischenstep, mach einen Versorgungsvertrag mit einer Betriebskrankenkasse, mit einem Verband, wie auch immer, gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Und schau dann, wie Lösung läuft, wie dein Produkt läuft und mach dann langfristig eine Diga draus. Ist sowas bei euch auch gängige Praxis?
Ja, also es macht immer Sinn, wenn man mit den Vertretern der Krankenkassen direkt spricht. Ja, die Krankenkassen haben ja ohnehin ein Interesse daran, ich sag mal so, technische Lösungen mitzuentwickeln. Manche Krankenkassen mehr, manche weniger. Ja, deshalb gibt es ja einerseits die Möglichkeit, das hatte Julia ein paar Mal angesprochen, ich glaube auch in der letzten Podcast-Folge, dass es diese Unterstützungsfähigkeit gibt von den Krankenkassen, dass sie da Gelder hineinpumpen können, sage ich mal. Ja, ich halte es tatsächlich für Krankenkassen ein sehr interessantes Modell, ja, weil es macht natürlich schon für einzelne Kassen Sinn, gesonderte Verträge in den Selektivbereich reinzugehen, um einfach den Versicherten eine Mehrleistung anzubieten, die auch genutzt wird und den Patienten ja faktisch hilft. Ja, weil oftmals geht es um telemedizinische Anwendungen, die einfach in der, mit der demografischen Entwicklung, die wir haben, extrem hilfreich sein können. Ja, wenn man das durch Corona so alle ein bisschen erlebt, also jede Krankenkasse sollte ein originäres eigenes Interesse daran haben, da mitzumachen, haben die auch. Ja, deshalb macht das auch Sinn, mit den auf Startup-Ebene mit den Kassenvertretern zu sprechen. Findet auch statt. Ja, also auf sämtlichen Startup-Events etc. bringen wir letztlich die Startups mit den Vertretern von den Kassen zusammen, reden dann mit den Entscheidern, weil die natürlich auch einfach noch mehr Input aus dem praktischen Doing geben können, den Startups an die zur Rate stehen können und gegebenenfalls auch als Alternative noch zu den Selektivverträgen. Man sagt, naja, vielleicht ist das ein Projekt, was die Krankenkasse selbst umsetzen will. Ja, gut, das haben wir in der Praxis auch schon erlebt, aber das ist tatsächlich einfach von dem Fokus her, an wen kann ich denn meine App alles an den Markt bringen oder wen kann ich denn ansprechen, für wen könnte die interessant sein, sind die Krankenkassen natürlich ein richtiger oder ein richtig wichtiger Player in Deutschland, ja.
Und um das noch zu ergänzen, das ist für die Kassen natürlich auch insofern interessant, als sie ja untereinander in Wettbewerb stehen, im Wettbewerb um die Versicherten. Und wenn ich jetzt natürlich als Krankenkasse irgendeine coole Diga anbiete, die andere nicht anbieten, dann bin ich möglicherweise für die Versicherten halt auch einfach interessanter. Also Stichwort Wettbewerb unter den Kassen ist da ganz sicher mitzudenken. Und ein weiterer Punkt bei den Diga ist ja der zweite mögliche Versorgungsweg, also einmal über die ärztliche Verschreibung, und da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, der sogenannte Flaschenhals, der ja irgendwie noch nicht so richtig gut funktioniert, weil immer noch zu wenig Behandler die Diga kennen, informiert sind oder Lust haben, die zu verordnen. Es gibt ja daneben auch die Möglichkeit, direkt über die Genehmigung der Krankenkassen zu gehen. Insofern ist das natürlich auch an der Stelle ganz besonders spannend. Aber zu diesem Flaschenhals vielleicht auch nochmal, weil ich witzigerweise letzte Woche die Gelegenheit hatte, nochmal mit ein paar Ärzten zu sprechen, die auch schon Diga verordnet haben, eigentlich auch affin sind, und dann wirklich mal nochmal die Frage an die Basis, woran hängt's? Und da hörte ich also einmal, ja, das Problem sei, man wisse nicht so genau, was die Patienten da eigentlich wirklich machen. Also teilweise wünschen sich die Ärztinnen und Ärzte eine Art Testzugang. Das gibt es aber auch schon, ne? Aber ist wahrscheinlich noch nicht so ganz in der Breite, dass sie wirklich auch genau nachverfolgen können, wie da der Ablauf ist, wochenweise, was die Programme sind, um da so ein bisschen mehr dahinter zu schauen, was die Patienten dann mit diesem Tool machen. Idealerweise, Stichwort Hybrid-Diga, das auch einzubinden, engmaschig in die ärztliche Behandlung und so eine Supervision vielleicht sogar anzubieten, dass man den Patienten eben nicht alleine lässt mit dem Tool in der Hand, sondern ihn halt auch engmaschig betreut. Genau, und der zweite Punkt, den ich gehört habe, fand ich auch recht spannend. Es kommt so ein bisschen auf die Region an. Aber es wurde auch gesagt aus der Praxis, die Sprachbarriere. Also viele Liga sind ja auf Deutsch und Englisch verfügbar. Und es kann halt in der einen oder anderen Gegend ein Problem sein, wenn die Leute eben weder die eine noch die andere Sprache richtig gut sprechen. Also da war der Wunsch von der Basis auch, dass es vielleicht noch ein paar anderen Sprachen, beispielsweise auf Türkisch oder ähnlichen Sprachen verfügbar wäre. Also das lässt sich hören, finde ich, ja.
Ja, es ist immer schön auch, wenn man dann so mal aus der Praxis dann quasi so ein Feedback hört und das auch ein bisschen besser verstehen kann. Wir hatten ja vorher, oder Julia, du hattest es, glaube ich, angedeutet, es gab ja dieses Urteil letzten Sommer bezüglich der Risikoklassifizierung MDR. Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen und vor allem, wie schätzt ihr das denn auch ein im Hinsicht auf die Auswirkungen für Teams, die jetzt gerade auch mit in den DIGA-Markt oder ins Thema DIGA einsteigen wollen?
Ja, genau. Also kann ich gerne eingehen drauf. Das ist ein sehr wegweisendes Urteil. Also vielleicht nochmal das grob juristisch einzuordnen. Das ist ein Oberlandesgericht, das entschieden hat. Es ist wichtig, dass diese Sache entschieden wird. Es ist ja letztlich ein wettbewerbsrechtlicher Streit zwischen zwei DIGA-Herstellern, der dahinter steht. Und einfach die Frage, naja, also Dermanostik jetzt konkret, ob wir hier uns tatsächlich in der Klasse 1, wie es ja nach altem Recht war, bewegen oder ob wir tatsächlich schon in der höheren Klasse unterwegs sind. Und das Gericht hat ja gesagt, dass wir hier in der höheren Risikoklasse unterwegs sind. Das war natürlich nicht das, was man hören wollte. Natürlich ist es ein großes Problem. Weil die höhere Klasse bringt natürlich, was wir jetzt schon angesprochen haben, entsprechende Hürden wieder mit sich für die Hersteller, die sie durchlaufen müssen, um alle Sicherheitsrisiken eben auszuschließen. Und da ist eben maßgeblich und juristisch ja auch total spannend die Auslegung dieser Klassifizierungsregel Nummer 11. Und das ist sehr kritisiert worden von vielen Kolleginnen und Kollegen, das Urteil, weil eben teilweise gesagt wurde, es ist schon gar kein Medizinprodukt. Warum wurde gesagt, diese Anwendung ist kein Medizinprodukt? Naja, weil man sich eben schon mal die Frage stellen muss, ob das tatsächlich nur eine Datenübermittlung erstmal ist oder ob es wirklich schon in den Bereich auch der Diagnostik geht. Also ich würde da einfach sagen, das kennen wir so ein bisschen aus der Arzthaftung, den Unterschied zwischen Befunderhebung und Diagnose. Und das war eben genau das Problem, dass man ja letzten Endes doch immer noch in der ärztlichen Verantwortung war bezüglich der Frage, ist das jetzt ein Hautkrebs oder ist es keiner? Und sozusagen diese Anwendung ja erstmal nur die Bilder übermittelt hat und anhand eines konkreten Patientenfragebogens so ein bisschen die Anamnese kanalisiert hat. Also das war auch ein Problem in dem Fall, dass dieser Patientenfragebogen dynamisch war und je nach Antwort des Patienten andere Fragen kamen. Wenn der statisch gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders ausgefallen. Aber die Entscheidung kann man in vielerlei Hinsicht kritisieren. Wie gesagt, einmal hinsichtlich der Frage, ist es überhaupt ein Medizinprodukt? Da ist wahrscheinlich schon der erste Fehler passiert. Und dann auch hinsichtlich der Frage Auslegung eben der MDR. Ja.
Aber da direkt die Frage angeschlossen, wenn ich jetzt, so wie Peter vorhin gesagt hat, als Gründer reingehe und jetzt gerade dieses richtungsweisende Urteil habe, gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, frühzeitig sich rechtlich so weit Rechtssicherheit zu verschaffen in dem Bereich, dass ich tatsächlich nachher nicht in der Haftung bin etc.?
Ja.
Besteht die Möglichkeit, und wenn ja, wie sieht die dann auch aus, die Bekleidung auch durch euch?
Das verstehe ich, Matthias. Die Frage brennt allen auf den Nägeln. Ich gebe mal ein Beispiel, das kennt man so ein bisschen aus dem Rentenversicherungsrecht. Ja, also das ist ein ganz anderes Thema. Im weitesten Sinne Sozialrecht, wenn die Leute wissen wollen, ob sie scheinselbstständig sind oder nicht. Ja, da gibt es das Statusfeststellungsverfahren, da kannst du das vorher prüfen lassen über die Clearingstelle und dann hast du mehr oder weniger ein Stück weit Rechtssicherheit. Das hätte man hier halt auch gerne, bevor man Investitionen tätigt. Das ist total nachvollziehbar. Letzten Endes muss man sagen, gerichtsfest ist es halt eigentlich erst dann, wenn wir wirklich auch eine höchstrichterliche Entscheidung haben. Also da bräuchten wir mal den BGH bei uns oder am besten noch eine EuGH-Entscheidung, die hier hinsichtlich der Auslegung der Richtlinie Maßstäbe setzt. Aber in der Beratung kann man natürlich auf die Sachen verweisen, die wir haben, und eine Einschätzung abgeben, die rechtlich gut begründet sein muss. Und das lässt sich dann auch hören, wenn es zum Streit käme. Also man muss das eben prüfen und dann wird man da sicherlich ein gutes Ergebnis finden. Ob das gerichtsfest ist in allen Fällen, wir Juristen sagen ja so schön, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das ist leider nicht zu 1000% sicher vorherzusagen.
Also das heißt im Endeffekt, wir können uns dann nun als Gründer, Gründerinnen nur maximal gut drauf vorbereiten und müssen quasi jetzt abwarten, wie die Rechtslage sich weiterentwickelt, wie hoch das noch in der Gerichtsbarkeit geht.
Also genau diese Vorbereitung würde ich als ganz wichtig ansehen, dass man sich eben zusammensetzt, also über eine rechtliche Beratung idealerweise einfach anschaut, was hat man an Unterlagen, wo will man hin? Der Chris hat es ja mehrfach schon angesprochen, wie wir da vorgehen. Und das alles gut dokumentiert und sich insoweit absichert. Und dann könnte man natürlich über ein Sachverständigengutachten gehen, was die Gerichte ja auch machen. Aber ob man das jetzt in der Schublade braucht für den Tag X, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Ich verstehe, dass es für den juristischen Laien hart auszuhalten ist, dass beispielsweise zwei Instanzen was völlig Unterschiedliches zum selben Sachverhalt sagen. Oder wenn ihr die Juristenansichten zum Thema Dermanostik hört, das Gericht sagt so und Experten im Healthcare-Bereich sagen völlig anders. Das ist ganz anders zu verstehen und auszulegen. Das OLG hat hier ganz stark auf die Patientensicherheit abgestellt. Also das war sozusagen das Leittopos eigentlich in der Auslegung. Die Patientensicherheit muss über allem stehen und deswegen gehen wir eher in die höhere Klasse. Und das kann man eben auch anders lesen, ohne jetzt zu sehr in den Wortlaut dieser Klassifizierungsregel Nummer 11 reinzugehen. Das Gericht hat eigentlich mit so einem Effektivitätsgrundsatz gearbeitet, EFET. Das kennt man aus dem Europarecht. Das ist ein Auslegungsgrundsatz, um sozusagen die maximale Wirksamkeit einer europarechtlichen Vorgabe ins nationale Recht umzusetzen. Und das muss man so nicht sehen. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Da vielleicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass man es vielleicht gar nicht so sehen darf. Ja. Weil, also aktuell haben wir die bisschen krude Situation, dass das Urteil ist abschreckend, ja, für alle Gründer und auch für Investoren etc. Ja. Weil letztlich, was in dem Urteil drinsteht, ist, dass sämtliche Softwareprodukte, die sich irgendwie im weitesten Sinne mit der Gesundheit beschäftigen, Medizinprodukte sind. Wenn man sich das jetzt, wenn man das auf andere Fälle übertragen würde, müsste man sich auch die Frage stellen, was machen wir denn mit den ganzen Videosprechstunden? Sind jetzt plötzlich Medizinprodukte? So, das ist nur kein Argument, kein juristisches zu sagen, es kann nicht sein, weil es so viele Fälle gibt, die müsste man anders einstufen. Wir haben einfach so ein bisschen eine Diskrepanz, wenn man sieht jetzt, wer sich mit diesem OLG oder mit dem OLG-Urteil beschäftigt. Oder wer das auch kommentiert, wir haben dazu auch einen Blogartikel verfasst. Wir haben da ja ganz viel Beraterwissen aus der Praxis. Wir machen das ja seit Jahren. Ja, da ist natürlich der Wissensstand einfach ein ganz anderer, weil wir den ganzen Tag nichts anderes machen. Bei dem OLG ist es so, dass diese Expertise zu konkret den Themen ja nicht da ist. Ja, sondern die gucken sich Rechtsprechung und Literatur an. Jetzt gibt es zu der Fragestellung, die das OLG zu entscheiden hat, da gibt es schlichtweg nichts. Ja, auch wenn gleich auf europäischer Ebene dafür plädiert wurde, dass es mal geändert wird. Weil letztlich, es dreht sich alles um eine Regel, die in der MDR steht. Ja, also bei der Medical Device Regulation, bei der MDR gibt es hinten einen Anhang und da sind gewisse Regeln drin, so Auslegungshilfen. Ja, und da kann man als Hersteller reingucken. Es hilft auch mal, wenn man sich die Regeln anschaut und einfach mal durchliest, was ist davon für mich zutreffend und was nicht. Und dann kommt man irgendwann zu der Regel 11, die konkret jetzt für Software bestimmt ist. Ja, und die ist auch nicht sonderlich lang, die Regel. Und dreht sich irgendwie um 2, 3 Worte. Und will jetzt nicht die ganze Regel vorlesen, das wäre jetzt hier zu lang, aber letztlich steht da drin, wenn es um die Lieferung von medizinischen Informationen geht, ja, die durch eine Software geliefert werden und die irgendwie für medizinische Zwecke herangezogen werden. So, wenn man sich jetzt überlegt, was muss da eigentlich passieren? Naja, der Arzt, der braucht eine Unterstützung in seiner Diagnose oder in der medizinischen Beurteilung, ja. So wäre es eigentlich zu lesen, dass man sagt, okay, der Arzt wird durch die Telemedizin, durch die Anwendung in gewisser Weise medizinisch unterstützt. Ja, das Oberlandesgericht hat jetzt gesagt, ja, stimmt schon, aber auch immer dann, wenn medizinische Inhalte übermittelt werden, Also letztlich, man macht, so wie in dem Urteil, man macht ein Screening von einem Muttermal und schickt das online dorthin. Ja, so. Das soll schon ausreichen, um es als Medizinprodukt der Klasse 2a zu unterwerfen. Und das sehe ich tatsächlich als nicht richtig an. Das hilft jetzt nur nichts, weil wir ja nicht das OLG sind. Ja, also die aktuelle Rechtsprechung ist einfach sehr, sehr einschränkend. Und natürlich, wie die zu Recht auch in der Literatur kritisiert, diejenigen, die Urteilsanmerkungen etc. schreiben, verfolgen natürlich auch immer noch eigene Interessen. Man muss immer so gucken, wo die herkommen, was die vielleicht sonst beruflich machen etc. Ja, nur letztlich ist es tatsächlich so, das Urteil hat sich nur an diesem Wörtchen liefern entschieden. Also wer liefert denn Informationen wohin? Ja, und wenn wir das Urteil übertragen würden, dann müssten wir uns tatsächlich die Frage stellen, was machen wir mit allen anderen Videosprechstunden? Und da kommen wir relativ schnell dann doch wieder zu dem Argument, dass das ja so nicht sein kann. Natürlich, es wäre wünschenswert, weil mutmaßlich weitere Gerichte natürlich auch so entscheiden könnten. Wenn jetzt das nächste Oberlandesgericht entscheidet oder Landgericht etc., dann wird natürlich geguckt, gibt es schon eine Rechtsprechung? Dann gucken die sich das an, oh ja, haben wir schon. Hier gibt es schon eine oberlandesgerichtliche Rechtsprechung. Ich gucke mal, was die da geschrieben haben und dann kann ich mich daran orientieren. Ja, deshalb wäre es wünschenswert, wenn diese Regel 11 von europäischer Ebene konkretisiert wird. Das wird auch mehrfach gefordert, haben wir auch schon gefordert, wir haben dazu auch Artikel geschrieben etc. Wenn der Podcast hier nur einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass sich irgendeiner berufen fühlt, dann noch mehr zu schreiben oder noch mehr auf europäischer Ebene was zu tun, dann wäre schon geholfen. Ja, weil jetzt müsste man rein aus Haftungsgründen sagen, wir müssen davon ausgehen, das ist alles 2a-Produkt. Ja, hilft natürlich den Gründern weniger, weil man dann so sehenden Auges in einen möglichen Gerichtsprozess rennt. Ja, jetzt sitzen natürlich alle Hersteller mehr oder weniger im gleichen Boot, alle Gründer. Dann mal sich die Frage stellen, wie viele Urteile es dann konkret zu den Verfahren, wenn sich Wettbewerber zwischeneinander oder gegenseitig streiten, wie viel es dann auch geben wird. Aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber das, die Herausforderungen haben jetzt alle. Und dann ist es einfach eine Kostenfrage. Ja, weil die Umsetzung der 2A-Produkte in den ganzen Zertifizierungsprozess einfach unfassbar teuer werden lassen. Und da ist der Patientenschutz aus meiner Sicht, muss dann schon irgendwie einschränkend beachtet werden. Ja, da müsste man dann eher sich andere Fragen stellen. Wie gibt es eine hinreichende Absicherung? Gibt Haftpflichtversicherung wie bei den Ärzten? Ja, wie ist denn die Trefferquote? Ist denn die Patientensicherheit wirklich gefährdet, wenn die KI das entscheidet? Oder schon wieder einen Begriff vorweggenommen, wenn einfach die Software das entscheidet, ja. Nur allein für den Punkt, dass eine Software Informationen übermittelt, ohne selbst Einfluss darauf zu nehmen, in irgendeiner medizinischen Art und Weise, da habe ich tatsächlich eine Herausforderung zu sagen, okay, das soll jetzt ein Softwareprodukt sein nach der Regel 11 und mit der Folge, dass es ein Klasse 2a-Produkt ist. Ja, weil das ist einfach für den Patienten, für mich abstrakt gesprochen, nicht gefährlich, wenn wir sagen, es werden nur Informationen geliefert. Aber wie gesagt, die OLG-Rechtsprechung gibt es jetzt, die muss man auch allen Gründern mitgeben. Ja, das Urteil kennt ja mittlerweile auch jeder. Und jetzt muss letztlich die Zweckbestimmung nochmal angepasst werden, sich darüber Gedanken gemacht werden, dass man das entsprechend anpasst. Ein letzter Satz, es wäre wünschenswert gewesen, wenn das OLG darauf eingegangen wäre, wurde letztlich nicht. Ja, es wurde relativ begründungslos das so genommen, weil tatsächlich auch sich das OLG gegen ganz viele Aufsätze etc. richtet. Ja, ohne sich da jetzt konkret mit auseinanderzusetzen, wenngleich Kommentierungen etc. Präzedenzfälle gibt es natürlich nicht. Aber das ist eine Herausforderung, ja. Und ich sehe das schon so, es ist abschreckend, wir merken das in der Beratung auch. Es ist vor allem für ausländische Investoren abschreckend, ja. Oder gar nicht für ausländische, sondern einfach für Investoren an sich, die sich dann fragen, wo ist denn jetzt der Investitionsstandort gut? Ja, ist das noch Deutschland oder lassen wir es woanders produzieren? Und da haben wir halt so ein Thema, ich wüsste jetzt nicht, wie wir den Hausarztmangel oder den den Arztmangel auf dem Land sonst in den Griff bekommen könnten, ohne dieses Hilfsmittel zumindest zu haben. Ja, weil auch als Videosprechstundenanbieter würde ich mir jetzt die Frage stellen, wie lange mache ich das denn noch? Also man lebt ja immer so ein bisschen mit der Gefahr, dass man eins von dem OLG oder von dem Landgericht auf den Deckel bekommt, obwohl man ja wirklich nur den Patienten den Zugang erleichtern will. Ja, gerade um das Thema Videosprechstunde. Da ist ja keinerlei, ich sag mal, verstärkter monetärer Anreiz im Hinterkopf, außer dass man klar sein Tool verkaufen will, aber die Versorgung wird ja dadurch verbessert. Wir haben keine Ansteckungsgefahr, keine Wartezeiten, keine Fahrzeiten etc. Wenn der Arzt dann für sich genommen sagt, ich kann das medizinisch vertreten, dass ich den Patienten in der konkreten Situation über Video sehe, wüsste ich nicht, wo da das Problem sein soll. Also das wäre eher eine medizinische Frage. Aber für die wirtschaftliche Herangehensweise müssen wir es tatsächlich so sehen. Leider kein gutes Statement für den Investitionsstandort Deutschland.
Ja, und darauf würde ich nochmal eingehen wollen. Das ist was, was auch teilweise dem OLG vorgeworfen wird in der Kommentierung. Es gibt eine wunderbare Urteilsanmerkung von Julian Braun, der ist am Vorstand des Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Und er schreibt, ja, also man liest eigentlich auch daraus noch immer eine gewisse Skepsis eigentlich gegen grundsätzlich die Erweiterung telemedizinischer Angebote. Also es ist eigentlich gar nicht so sehr die Funktionsweise dieser Software, sondern es liegt allgemein in den Gegebenheiten der Fernbehandlung. Und das ist das, was Chris gerade auch gesagt hat. Das darf eigentlich nicht mehr sein, denn spätestens seit 2021, da gab es auch eine sehr bekannte BGH-Entscheidung zum Thema Werbung für ärztliche Fernbehandlung, da ging es viel um 9 HWG, ist eigentlich klar oder sollte klar sein, dass der persönliche ärztliche Kontakt nicht immer der Goldstandard ist und insbesondere da nicht, wo er auf digitalem Weg in gleicher Weise qualitativ geleistet werden kann. Und das ist aber trotzdem was, wo wir auch als Juristen mal überlegen müssen, ob das, und das wird teilweise gefordert, nicht vielleicht noch klarer geregelt werden sollte. Da gibt es gerade vom Bundesverband Managed Care ein interessantes Paper, nennt sich Gesundheitspolitische Impulse 2025. Und die fordern ganz klar im SGB V, also im Krankenversicherungsrecht, zu regeln, dass digitale Leistungen den Analogen gleichrangig sind, zumindest da, wo sie einfach qualitativ nicht schlechter sind. Sie sind nicht per se ein Peius, also was Schlechteres, sondern integraler Bestandteil. Und gerade was Chris angesprochen hat, Fachärztemangel, demografischer Wandel, kennen wir alles, muss das unbedingt in alle Köpfe. Und das ist eben noch nicht der Fall, denn das Thema Goldstandard, das kennt man natürlich aus der Haftung und da ist es auch relevant. Aber es ist eben nicht einfach per se zu sagen, dass nur die analoge Behandlung immer der Goldstandard ist.
Also erstmal vielen Dank für die rechtliche Einordnung. Ich denke, da ist auch ganz viel drin für angehende Gründer, Gründerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen. So wie es Christian auch gesagt hat. Julia, du hattest vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass auch das OLG so ein bisschen auf die Patientenzentrierung geguckt hat, also die Versorgung der Patienten und den Patienten im Blick hatte. Insoweit da mal eine Überleitung nochmal zum DIGA-V, weil das wird ja auch zukünftig, zumindest so wie es aktuell angedacht ist, auch ein springender Punkt sein, diese Evidenzen nachzuweisen, die Patienten dort abzuholen, weil es eben irgendwann, also man spricht ja von bis zu 20% Anteil in der Vergütung wird, in der Vertragsverhandlung für eine DIGA. Also inwieweit gibt es da vielleicht sogar dann auch eine gewisse Ableitung aus diesem Urteil raus oder betrachtet ihr das komplett neutral und wie seht ihr da also auch rechtlich die Herausforderungen jetzt an die Hersteller?
Ja, also das Thema, also das Totschlagargument Patientensicherheit, ja, das ist natürlich ein wichtiges Argument, gerade bei den hohen Risikoklassen, das ist vollkommen klar. Nur, was der Chris auch schon angedeutet hatte, das mal wirtschaftlich zu betrachten, führt halt einfach dazu, dass wir langfristig, wenn wir nicht in die Gesundheitswirtschaft in Deutschland investieren und wenn diese Prozesse einfach so lange brauchen, wenn wir so ein abschreckendes Urteil haben, wie jetzt gerade das OLG im Fall Dermanostik, das führt ja nicht dazu, dass wir im internationalen Wettbewerb gut dastehen. Und dann ist, was ja auch schon der Fall ist, natürlich das möglich, dass wir von Softwareherstellern aus dem Ausland abgehängt werden. Und ob das dann der Patientensicherheit dienlicher ist, Das weiß ich eben nicht. Also das ist jetzt ironisch gemeint, das wird es nicht immer sein. Das heißt, wir müssten einfach viel mehr auch die Versorgungssicherheit stärken und gucken, dass viel Transaktion passiert. Und das schafft so ein Dermanostik-Urteil jetzt nicht gerade. Und wie gesagt, wir sehen halt im Ausland, da ist man schneller unterwegs, da macht man sich vielleicht über vieles weniger Gedanken. Und das führt eben dazu, dass natürlich auch die Versorgungssicherheit in Deutschland in Gefahr ist. Und wie gesagt, damit auch wiederum die Patientensicherheit. Und das ist ja eigentlich das, wofür wir es machen.
Ich glaube auch, dass wir in Deutschland schon grundsätzlich gut aufgestellt sind. Ja, ich bin jetzt kein Gegner der ganzen Regelungswut, sage ich mal, wie sie mitunter genannt wird. Ich finde, das ist schon ganz gut reguliert. Nur wir brauchen auch bei den Juristen selbst manchmal so ein bisschen Umdenken. Ja, und es würde sicherlich helfen, wenn man sich mit Startups beschäftigt, wenn man sich mit dem Markt beschäftigt, wenn man vielleicht auch Spezialkammern dafür einsetzt, ja, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, so wie das im Arzthaftungsrecht ja auch gemacht wird. Ja, da gibt es spezielle Kammern bei den Landgerichten, die eingerichtet sind, die nur dafür zuständig sind und sich dann dort auch hervorragend auskennen. Sowas müsste im telemedizinischen Bereich letztlich auch geben oder in dem ganzen Digitalbereich. Das ist ein Stück weit eine Wunschvorstellung, weil wir in der Justiz ein ganz, ganz massives Nachwuchsproblem haben, ähnlich wie in der Ärzteschaft, ja, teilweise noch gravierender. Deshalb weiß ich nicht, wie realistisch das ist, aber irgendwie, da müsste sich was tun, ja, weil die sich mit dem Urteil beschäftigen oder letztlich die dann auch für Startups in die Haftung gehen, ja, als Berater, dass man sagt, okay, wir geben jetzt hier unser Gutachten raus. Wir sagen, wir sind jetzt eben kein Medizinprodukt. Ja, das müsste man sich, man muss sich als Anwalt oder als Berater ja in irgendeine Richtung positionieren. Ja, das ist natürlich ein riesen Haftungspotenzial, was da dahinter steckt. Und da muss auch ein Umdenken bei der Justiz stattfinden oder allgemein in den rechtsberatenden Berufen. Ja. Wir beschäftigen uns zum Beispiel sehr intensiv bei uns in der Kanzlei mit dem Thema KI oder wie können wir die konkret umsetzen bei uns, was gibt's für KI-Tools etc. Ehrlich gesagt, wenn man merkt, was KI jetzt schon kann, bei uns konkret, ich kann jetzt nur für den Anwaltsberuf reden, wird es definitiv so sein, dass es viele Anwälte nicht mehr geben wird in den nächsten Jahren oder einfach nicht mehr gebraucht wird, ja. Wir haben jetzt speziell ein neues KI-Tool bei uns ongeboardet. Das ist jetzt schon extrem gut. Also das ist schon, da war ich selbst überrascht, dass wir sagen, okay, das kann uns so viel Unterstützung anbieten. Ja, und so ist es im ärztlichen Bereich auch. Man muss es immer als Unterstützungsleistung sehen. Und ich glaube, dass man sich damit einfach umfassend beschäftigen muss. Und das sehe ich im Gesundheitswesen noch nicht. Also nur einseitig, ja, auf Seiten der Gründer, Hersteller, Startups etc., die machen sich da viel Gedanken zu, ja, und wir können auch von Glück reden, dass wir diese ganzen, ich sag mal, innovativen Ideen haben. Nochmal auf die Videosprechstunde zurückzugreifen. Würden wir diese ganzen Videosprechstundenanbieter nicht haben, ja, also das ist jetzt aktuell nur ein kleiner Teil der Patienten, die das nutzen, aber auch die werden ja, nur die nutzen das ja, ja, und die Alternative wäre dann, die hätten eben keine Versorgung. Oder müssten im Wartezimmer sitzen. Also es ist auf jeden Fall besser, das zu machen, als es nicht zu machen. So, deshalb müssen wir dankbar sein um jeden, der da irgendwie Innovation reinbringt. Und tatsächlich ist so, dass ich sehe halt das Haftungsthema einfach da, dass wir natürlich den Startups schon sagen, ja, wir geben ihnen, wir prüfen das und sagen, Medizinprodukt ja oder nein, Klasse ja oder nein. Jetzt mit dem OLG-Urteil muss man halt immer dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es gleichlautende Urteile gibt, ich sag mal, ist mehr als 50%. Ja, war jetzt vorher anders. Und da muss, glaube ich, tatsächlich bei den auf dem Rechtsmarkt selbst ein Umdenken stattfinden.
Ja, da würde ich nochmal anschließen. Du hast das Thema Haftung angesprochen. Es gibt ja tatsächlich auch Statements oder Forderungen, einfach auch mal das Ganze umzudrehen und zu sagen, aus Behandlersicht, könnte das nicht ein Behandlungsfehler sein, wenn ich irgendwie nicht die digitale Version empfehle, sondern das einfach, also beispielsweise eine DIGA nicht in die Versorgung einbinde, obwohl ich eindeutig vorliegend eine Indikationslage dafür habe. Das wird teilweise gefordert, also der Bundesverband Internetmedizin hat im Zuge der Stellungnahme zum DigiG letztes Jahr so ein Statement positioniert und haben einfach gesagt, ja, Vergleich bei dem Verzicht auf eine Verordnung eines Antibiotikums bei einer bakteriellen Infektion. Wäre das nicht denkbar, dass das vielleicht auch ein Behandlungsfehler ist, wenn ich jetzt hier tatsächlich die DIGA nicht verordne, obwohl sie indiziert ist, medizinisch indiziert, als unterstützende Leistung der Krankenbehandlung? Und gerade, was du auch gesagt hast, Chris, die Wartezeiten, das ist ja das große Thema oder das große, ja, die große Errungenschaft auch der DIGA in der Hand des Patienten. Es kann direkt losgehen. Die Kassen sind verpflichtet, innerhalb von 2 Tagen die Freischaltcodes rauszugeben. Das hat sich jetzt auch durch das DIGG geändert. Also wir haben ja auch wenig Zeit. Wir haben überall volle Wartezimmer. Und das sind einfach wirklich große Chancen, die noch mehr genutzt werden müssen. Und ja, wenn man es dann halt mal über die Haftung denkt, auf der Sanktionsebene, vielleicht klappt es ja dann.
Klingt für mich schon fast drastisch, aber ich finde es schön, diese Appelle am Schluss jetzt auch nochmal zu haben, weil es ist ja fast schon, wie wenn ihr so ein Schlusswort jetzt eingeleitet hättet. Aber ich finde, dass da ist viel richtige Dinge dabei, um auch so mal ein bisschen den Stein ins Rollen zu bringen. Jetzt hatte der Christian ja auch nochmal das Thema KI in den Raum gebracht. Wir wollen da aber jetzt heute nicht mehr vertieft darauf eingehen, sondern das dann in der nächsten Episode nochmal mit dem Thema AI Act etc. genauer beleuchten. Nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, wo man sich mit euch austauschen kann besser etc., haben wir was vergessen, was wir heute zu dem Themenkomplex DIGA noch unbedingt in den Raum werfen sollten?
Also ich glaube, wir könnten da stundenlang drüber reden. Wir haben jetzt tatsächlich ja nur einen kleinen Teil angesprochen. Das Wichtigste ist, so ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass wenn wir über DIGA reden, reden wir über digitale Gesundheitsanwendungen. Das ist eben die Bezeichnung oder die Definition aus dem SGB V. Das wird manchmal immer so ein bisschen durcheinander geworfen, gerade bei Startups. Ja, weil man sagt, Gesundheits-Apps etc. Gesundheits-Apps ist ja immer so der Überbegriff. Und bei digitalen Gesundheitsanwendungen geht es eben konkret um die von der GKV erstattet werden, wo der Arzt seine Rezepte ausstellt zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da gibt es eben Regelungen im SGB V. Da steht drin, wie lange das dauert, was das für Voraussetzungen sein muss, dass man eben sowas wie die Evidenz nachweisen muss, positive Versorgungseffekte. Also man muss darauf hinweisen oder man muss nachweisen, was der medizinische Nutzen ist, ja. Das kann man auch ganz gut auf der BfArM-Seite nachlesen. Das gibt es ein Fast-Track-Verfahren. Da gibt es ganz tolle Übersichten zu, die auch extra für Startups gemacht wurden. Deshalb, da tut sich auf Behördenseite ja auch schon einiges. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Nur da fehlt einfach auch die Manpower. Ja, weil, also, die beratenden Berufe, so wie bei uns, die sind ja völlig in der Überzahl. Ja, wenn wir auf das BfArM zugehen und auch auf das Bundesgesundheitsministerium, dann sind bei uns direkt 3, 4, 5 Experten von unserer Seite da und auf Behördenseite vielleicht 1 oder 2. So, die haben dafür einfach keine Zeit, sich hinreichend damit zu beschäftigen. Und ich bin mal gespannt, wie das die nächsten Jahre in den Griff zu kriegen wird oder sein wird. Und das muss eben der Hersteller, das Startup auch mit in die Erwägung hinein beziehen. Ja, dass man sich eben Gedanken macht, in welchem Bereich will ich rein? Und dann eben zu sagen, okay, digitale Gesundheitsanwendung, gehe ich den ganzen all the way rein in das SGB V, in die gesetzliche Krankenversicherung oder dann Selektivverträge, spreche ich andere Partner an, halte ich mir es offen, in den Selbstzahlerbereich reinzugehen. Genau, und für alles Weitere, da müssten wir nochmal Sonderfolgen zu machen, nur um dieses Fast-Track-Verfahren zu erklären. Aber da ist es tatsächlich so, da findet man gute Hilfen im Internet da. Wir haben da ganz viel auf unserem Blog dazu geschrieben, die BfArM-Seite, um sie nochmal zu erwähnen, die machen das schon gut. Da sind tolle Abbildungen, Schaubilder etc. dabei, da kann man sich durchklicken. Das ist ganz innovativ gehalten, ja, und einfach da auch in den Austausch zu gehen. Noch einen praktischen Tipp, wenn man sich irgendwann die Frage stellt, welche benannte Stelle nehme ich denn, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen oder man müsste jemanden fragen, der konkret Erfahrung in dem Bereich hat, der eine benannte Stelle raussucht, die sich eben mit dem Thema Software gut auskennt, ja, oder auch noch gewisse Bereiche gut auskennt. Wir sind gerade in einem Beratungsmandat dabei. Da geht es letztlich darum, die KI, die Frage, ob es KI ist, ist noch zu entscheiden, aber letztlich geht es darum, dass dem Arzt in der Diagnose Hilfestellung gegeben werden soll. Ja, und die, das Tool arbeitet nach so einem Ampelsystem, ja, nach Rot, Gelb und Grün, und danach kann der Arzt eben sich dann orientieren. So. Und da stellt sich dann die Frage, welche Benanderstelle nehmen wir denn? Wer hat damit gute Erfahrungen? Wer ist vielleicht nicht so, Verhältnis nicht so teuer? Bei wem dauert es nicht so lang? Und das ist schon ein entscheidender Schritt in dem ganzen Entwicklungsprozess. Ja, wenn man da immer falsch abbiegt, dann ist direkt ein halbes, dreiviertel Jahr weg und ein Haufen Geld auch weg. Das ist tatsächlich wichtig, ja, dass man sich da einfach die richtigen Partner an die Seite holt. Und ansonsten, ja, vielleicht kommen ja auch Fragen von Zuhörern rein, da können wir uns damit beschäftigen. Und ansonsten, ich glaube, zu den DIGAs so einen groben Überblick haben wir mal gegeben.
Ich denke auch, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über das Thema DIGA reden. Das ist so vielfältig, aber das zeigt auch, es ist Dynamik drin, es ist immer noch ein neues Thema, es muss sich Rechtssicherheit bilden, es muss Strukturen geschaffen werden, die Ärzte müssen eingebunden werden, wie es Julia vorhin erwähnt hat. Also die Kassen müssen vielleicht nochmal ein bisschen besser abgeholt werden, etc. Na, das sind so Themen, die einem in dem Bereich auch immer wieder auffallen, immer wieder begegnen, die vielleicht dann auch, wenn jetzt jemand neu in den Bereich geht und zuhört, dann solche Dinge einfach gleich mitdenken, spart Zeit und Geld, so wie es Christian gerade erzählt hat. Genau, und für alle, Christian und Julia, die jetzt nicht die BfArM-Seite verstehen oder auch mit eurem Blog, wo dürfen die sich hinwenden, wo erreichen die euch beide, damit sie da frühzeitig in den Austausch gehen, einfach mal ein Erstgespräch mit euch machen, um eine erste Einschätzung zu haben, um dann zu gucken, wie geht der Weg weiter, vielleicht dann mit einer Mandantschaft am Ende des Tages.
Ja, also am besten direkt per Mail oder per Telefon fernmündlich mit dem Sekretariat einen Termin ausmachen, und dann kriegen wir es eigentlich auch relativ zügig hin. Wir machen ja die meisten Besprechungen sowieso über Videocall, Videokonferenz, ein Erstgespräch zu vereinbaren und uns kennenzulernen. Genau. Also da stehen eigentlich viele Wege offen. Über die Homepage findet man auch alle Adressen. Wir sind auch auf LinkedIn ziemlich aktiv. Also, ja.
Genau, vielleicht sieht man sich auf der DEMEA, das kann ja auch sein. Und ansonsten tatsächlich haben wir uns, also als ja, verschiedene Social-Media-Profile, LinkedIn ist einfach dafür schon ein tolles Tool. Ja, da gibt es ja auch regelmäßig Veranstaltungen, die sich mit sag mal, Telemedizin beschäftigen, mit der Healthcare-Branche beschäftigen. Da gibt es tolle Newsletter, die man abonnieren kann. Da ist der Draht einfach recht kurz. Und da sieht man ja relativ schnell, was so im Markt passiert. Also das finde ich, wäre so meine Empfehlung, sich da einfach so ein gewisses Netzwerk aufzubauen, dass man dort mit den Personen ins Gespräch kommt und sich dann auch mal persönlich trifft auf Messen, Veranstaltungen etc. Ansonsten, wir beraten tatsächlich hauptsächlich über Videocall, oder was heißt hauptsächlich, nahezu ausschließlich. Das liegt aber einfach darum, dass wir ja also bundesweit beraten, in der Dachregion beraten, auch teilweise international, wenn es in den europäischen Markt hinein will oder in den deutschen Markt von ausländischen Investoren. Deshalb, das ist letztlich, läuft da alles per Video und Beratung ab. Ja, also voll digital, aber tatsächlich, da wäre so eine Empfehlung, LinkedIn wäre da so meine Herzensempfehlung für die Startups, weil da einfach eine ganz gute Startup-Bubble drin ist. Da gibt es auch viele, die über LinkedIn schimpfen, manchmal auch zu Recht, dass man pro Tag irgendwie 20 Anfragen oder Angebote bekommt, wie man noch einen besseren Marketingauftritt bekommt. Das muss man halt irgendwie wegklicken. Aber ansonsten ist das schon ein ganz gutes Tool, um möglichst schnell mit vielen Leuten in Kontakt zu treten und auch nachhaltig in Kontakt zu treten. Vorausgesetzt, man merkt sich den Namen, um dann in der Suchliste zu suchen. Aber durch den Newsfeed kommt man ja auch ganz gut durch.
Und wir haben natürlich auch ganz coole Instagram-Accounts. Der Christian ist der Medizinrechtler. Und da kann man auch immer ganz schnell Content von uns mitbekommen, tagesaktuell zu Themen aus dem Healthcare-Bereich. Und ich bin Lex Medicalis, also Medizinrecht auf Latein.
Das stimmt, da würde man es auch finden, ja.
Perfekt. Dann packen wir Instagram und LinkedIn in die Shownotes und natürlich auch die Webseite. Und wenn ihr Fragen habt, das war ja ein ganz guter Aufruf nochmal, schickt uns die Fragen zu, egal über welche Kanäle, über die Rocketing Healthcare Kanäle oder eben über die eben genannten. Und dann können wir sie vielleicht in einer der nächsten Episoden noch mit reinnehmen. Ja, in dem Sinne erstmal herzlichen Dank für eure Zeit heute und dass ihr das so ein bisschen für uns aufgedröselt habt. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Episode.
Gerne.
Dito.
Ebenso.
Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss, bald. Matthias. Tschüss, Peter.
Tschüss.